So. Aber jetzt zu schöneren Themen. Er war ein Mann, der lange keinen Job behalten konnte. Oder sagen wir eher, der keinen Job lange behalten konnte. Wie auch immer man es drehen will. Er war ein Kirchenmusiker und Komponist. Ein großartiger Organist. Aber die Stücke, die er komponierte, wurden oft als zu protzig angesehen, um sie in Gottesdiensten zu spielen. Und so kam es dazu, dass er immer wieder Klagen von seinen Kirchenoberen bekam. Dass sie sich beklagten und dass er letztlich weiterziehen musste, weil er in dieser Kirche nicht mehr bleiben konnte. Was ist es schön, dass sich Christen heutzutage nicht mehr ständig über Musik beklagen, ne? Oder etwa doch. Jedenfalls musste er immer wieder weiterziehen und geriet so für einige der Kirchen, für die er gearbeitet hatte, in Vergessenheit. Aber nicht für die Geschichte. Sein Name war... Johann Sebastian Bach. Schön, dass ihr es so schnell erkannt habt. Also vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Also ich hoffe, ihr habt ihn schon mal gehört. Schließlich gilt er als einer der bekanntesten und bedeutendsten Musiker aller Zeiten. Als ihm sein Pastor eines Tages die Bedenken der Gemeindemitglieder äußerte, da antwortete Bach, indem er sagte: Das Hauptziel meiner Musik ist es, Gott zu verherrlichen. Einige Menschen tun dies mit Musik, die einfach ist. Ich habe mich nicht dazu entschieden, einen einfachen Stil zu nutzen. Meine Musik kommt aus meinem Herzen, als ein demütiges Opfer für Gott. Das ehrt Gott unabhängig davon, welchen musikalischen Stil ich nutze. Kann man viel von lernen, ne? Ich finde, das ist auch eine schöne Aussage. Das Hauptziel meiner Musik ist es, Gott zu verherrlichen. Können wir dasselbe auch über das sagen, was wir tun? Von Bach wird berichtet, dass er am Anfang seiner Werke, bevor er mit dem Komponieren begann, die Buchstaben J, J oben auf die Seite geschrieben hat. Also das wird nicht nur berichtet, das kann man ja auf einigen Manuskripten noch sehen. J, J hat er dorthin geschrieben. JJ stand dabei für den lateinischen Begriff Jesu Juva, was so viel bedeutet wie Jesus hilf. Eine sehr gesunde Einstellung, wenn man etwas machen will. Eine sehr gesunde Einstellung, wenn man vorhat, ein Lied zu komponieren oder wenn man sonst irgendwas machen will. Denn Jesu Hilfe brauchen wir bei allem, was wir tun. Und wenn Bach sein Werk beendet hatte, dann schrieb er darunter häufig die Abkürzung SDG oder den lateinischen Ausdruck Soli Deo Gloria. Allein Gott sei die Ehre. Er tat das, um zu zeigen, dass er seine Musik allein zur Ehre Gottes verfasste. Und damit haben wir mein Predigtthema. Allein Gott sei die Ehre. Und da das Zählen nicht zu meinen größten Stärken gehört, sind wir heute beim fünften der vier Solas. Das klingt komisch, ist aber so. Lasst mich das mal erklären und ich wiederhole es auch noch mal ein bisschen. Also nach Jesu Zeit auf der Erde gab es die ersten 1000 Jahre lang nur eine einzige christliche Kirche. Das endete im Jahr 1054, als sich die Kirche in die katholische und die orthodoxe Kirche teilte. Die nächsten 500 Jahre lang gab es dann im Großen und Ganzen zwei christliche Gruppen. Aber dieses Zwei-Kirchen-Modell endete vor etwa 500 Jahren. Im Jahr 1517 forderte der katholische Priester und Theologe Martin Luther die Leitung der katholischen Kirche heraus. Er forderte sie heraus, indem er sie auf allerlei Fehler in ihrer Lehre hinwies. Es war nicht so, dass er an diesem Tag aufstand und sich dachte, heute ist ein guter Tag, die evangelische Kirche zu gründen. Nein, er wollte einfach nur die katholische Kirche wieder zurück auf die Basis der Bibel bringen. Aber er scheiterte. Die Kirche wollte nicht zurück auf die Basis der Bibel gebracht werden. Und so So wurde Luther durch die Kirche exkommuniziert. Was letztlich den Grundstein für all das legte, was heute als evangelisch bezeichnet wird. Also auch für uns. Das, was Luther und die anderen Reformatoren wie Zwingli oder Calvin miteinander verband, das wird häufig als die vier Solas bezeichnet. Und das ist es, was wir uns in den letzten Wochen angesehen haben. Obwohl diese vier Ausdrücke schon seit Jahrhunderten verwendet werden, ist nicht ganz klar, wer sie als erstes so formuliert hat. Aber diese Begriffe fassen die Theologie der Reformation gut zusammen. In der ersten Woche haben wir uns Sola Fide angesehen, allein aus Glauben. Das beschreibt die Tatsache, dass unsere Errettung alleine auf unserem Glauben basiert. Weder Geld noch gute Taten oder katholische Ablassbriefe können uns retten, sondern allein der Glaube. Dann haben wir uns Sola Scriptura angesehen, alleine die Schrift. Das bedeutet, dass die letzte Autorität für einen Christen die Bibel sein muss. Weder der Papst noch die Kirche sind unfehlbar, genauso wie ich. Alleine das, was in der Bibel steht, ist ganz sicher wahr. Und daher ist es die Bibel, an der all unsere Lehren, unsere Traditionen, unser Verhalten und meine Predigten geprüft werden müssen. Als drittes haben wir uns mit Solus Christus beschäftigt, alleine durch Christus. Wir haben gesehen, dass es alleine Christus ist, der uns Leben gibt. Kein Papst, keine Kirche, keine Maria, keine Heiligenverehrung. Alleine Christus. Alleine Christus ist der Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und die Kraft, die den Christen in der Apostelgeschichte oder den Reformatoren vor 500 Jahren geholfen hat, das ist dieselbe Kraft, die uns durch Christus auch heute noch zur Seite steht. Und das hat uns dann zu Sola Gratia gebracht. Alleine durch Gnade. Das beschreibt die Tatsache, dass unsere Rettung vollkommen durch die Gnade Gottes kommt. Sie hängt nicht von irgendwelchen Leistungen ab. Wir können sie uns nicht verdienen. Alles, was wir tun müssen, ist an Christus zu glauben und seine Gnade anzunehmen. Das bedeutet, dass wir aus Gottes Gnade heraus bekommen können, was wir nicht verdient haben. Und das ist es, was wir in Epheser 2, Vers 8 und 9 lesen können, wo Paulus schreibt: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das sind die vier Wahrheiten, die als diese vier Solas der Reformation bezeichnet werden. Es sind die Wahrheiten, auf die die Reformatoren von Neuem gestoßen sind. Es war ja eigentlich nichts Neues, aber sie haben es neu ausgegraben. Und es waren die Wahrheiten, die den Anstoß zur Reformation gelegt haben. Bei all dem, was wir uns jetzt in den vergangenen Wochen angesehen haben, muss uns natürlich klar sein, dass lange nicht alles, was Luther und die anderen Reformatoren gemacht und getan haben, richtig war. Auch sie waren keine Heiligen, sie waren auch nur Menschen, fehlerhafte Menschen, und nicht alle ihre Lehren waren richtig. Und das kann man auch von keinem Menschen erwarten. Aber all das, was wir uns in den letzten Wochen angesehen haben, das stimmt mit der Bibel überein und stellt heute, auch heute noch, Anfragen an Katholiken wie auch an die gesamte Christenheit. Nicht alles, was die Reformatoren gemacht haben, war richtig. Aber bevor wir zu schnell über sie urteilen, macht ihr es erstmal besser. Und das meine ich ernst. Macht es besser. Denn ich bin mir sicher, wir brauchen dringend wieder eine Reformation. Unter uns Christen und auch bei uns in den EFGs. Eine Reformation, die uns zurückbringt zu dem, was die Grundlage unseres Glaubens sein soll. Aber wie schon gesagt, heute kommen wir zum fünften der vier Solas. Soli Deo Gloria. Allein Gott sei die Ehre. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wieso dieses fünfte Sola nicht immer zu den anderen Solas dazugerechnet wird. Und keine Angst, ich weiß auch von keinem sechsten. Vielleicht wird es nicht so ganz dazu gerechnet, weil es in erster Linie eben auf Johann Sebastian Bach und nicht auf die Reformatoren zurückgeht. Keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass all die Reformatoren dieser Aussage ohne zu zögern zugestimmt hätten. In ihren Lehren erinnern uns die Reformatoren, dass jeder Aspekt unseres christlichen Glaubens Gott die Ehre bringen soll. Jeder Aspekt unseres Lebens soll Gott verherrlichen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um mich. Es geht alleine um Gott. Und damit werden die anderen vier Solas gewissermaßen zusammengefasst, indem wir auf Gott hingewiesen werden und auf das, was er für uns getan hat. Die Bibel berichtet uns von der Gnade Jesu Christi, die wir durch Glauben annehmen. Und dafür gebührt Gott die Ehre. Die Reformatoren bemerkten eine unberechtigte Verherrlichung der Kirche, des Papstes, Maria, der Heiligen oder anderer Geistlichen. Und daher war es damals wie heute wichtig, dahin zurückzukommen, dass alleine Gott die Ehre gebührt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich jetzt gerne Römer 11, Vers 33 bis 36 lesen. Also Römer 11, Vers 33 bis 36. Und dort schreibt Paulus: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Was bedeutet es, dass alles zu Gottes Ehre sein soll? Und wie machen wir Gott eigentlich Ehre? Bei Johann Sebastian Bach haben wir gesehen, dass er seine Lieder zur Ehre Gottes geschrieben hat. Aber wir können ja nicht alle ein Johann Sebastian Bach sein. Und wir können auch nicht alle Gott durch unsere Musik ehren. Bei mir, wie auch bei manch anderen, wäre das letztlich eine ziemlich traurige Angelegenheit, wenn wir das versuchen würden. Sehen wir uns mal Römer 11, Vers 36 an. Also Paulus schreibt dort zunächst einmal: Denn von ihm sind alle Dinge. Von ihm sind alle Dinge. Wir ehren Gott also, indem wir anerkennen, dass alles von ihm kommt. Denn Gott ist der Schöpfer. Die Bibel stellt das ganz am Anfang unmissverständlich klar. In 1. Mose 1, Vers 1. Weiter vorne geht nicht. 1. Mose 1, Vers 1, da lesen wir: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine ziemlich klare und sehr deutliche Aussage. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Vielleicht sitzt jetzt jemand von euch da und denkt: Du glaubst das doch nicht wirklich, oder? Doch. Natürlich glaube ich das. Was auch sonst? Das liegt daran, dass Sola Scriptura stimmt. Die Bibel ist die einzige unfehlbare Autorität. Und was da drin steht, ist wahr. Und was da drin steht, glaube ich. Wenn man mit Menschen über die Schöpfung redet, dann kommt man schnell an den Punkt, wo sie sagen, dass das alles sehr unwahrscheinlich ist und dass viel Glaube nötig ist, um zu denken, dass Gott die Welt geschaffen hat. Dann beginnen sie zu erklären, wie die Erde wirklich entstanden ist. Sie erklären dann, dass ganz am Anfang der Urknall stand und dass sich dann nach und nach Leben entwickelt und weiterentwickelt hat. Sie stützen sich also auf den Urknall und die Evolutionstheorie. Aber ist euch eigentlich klar, dass eine Theorie nichts weiter als eine Theorie ist? Und da eine Theorie nicht bewiesen ist, ist Glaube notwendig, um sich darauf zu stützen. Und dann erklären sie euch, dass sie glauben, dass vor 4,5 Milliarden Jahren aus dem Nichts heraus plötzlich etwas da war. Und aus diesen Dingen, die aus dem Nichts gekommen sind, ist die Erde entstanden. Durch Zufall hat sich eine lebendige Zelle entwickelt, die sich dann immer weiterentwickelt hat, wodurch letztlich Menschen entstanden sind. All das sind Theorien, keine Fakten, auch wenn euch gerne was anderes gesagt wird. Sie glauben nur, dass es so war. Aber uns werfen sie vor, dass wir etwas total Unlogisches glauben würden. Ich aber finde einen Schöpfergott deutlich glaubwürdiger als die Theorie, dass alles um uns herum aus Zufall, aus dem Nichts entstanden ist. Und deshalb bleibe ich bei 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Übrigens hat selbst der französische Philosoph, Schriftsteller und Atheist Voltaire, habt ihr vielleicht schon mal gehört, er hat gesagt, die Welt beschämt mich und ich kann nicht träumen, dass eine Uhr existiert und keinen Uhrmacher hat. Als Atheist hat er das gesagt. Also soweit Voltaire. Ohne Uhrmacher kann eine Uhr nicht existieren. Und der Uhrmacher der Welt ist Gott. Ohne ihn geht das nicht. Aber kommen wir zurück zur Ehre Gottes. Du ehrst Gott, wenn du Achtung vor der Schöpfung hast und wenn du realisierst, dass Gott sie geschaffen hat. Dass die Schöpfung durch einen intelligenten Schöpfer erschaffen wurde und nicht einfach nur zufällig entstanden ist. Sie entstand durch das Wort Gottes. Es war der Wissenschaftler Sir Isaac Newton, der gesagt hat, dieses schönste System, das Universum, konnte nur entstehen durch die Herrschaft eines intelligenten und mächtigen Wesens. Ohne Gott geht das nicht. Aber es ist ja noch viel mehr als nur diese Welt oder das Universum. Denn letztlich ist es so, wie es Jakobus in Jakobus 1, Vers 16 und 17 geschrieben hat. Dort lesen wir, irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Alles Gute kommt von Gott. Und wir ehren ihn, indem wir es als von ihm annehmen. Dagegen entehrst du Gott, wenn du die wunderbare Schöpfung und alles, was Gott uns geschenkt hat, dem Zufall zuschreibst. Aber kommen wir zurück zu Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn sind alle Dinge. Also wir ehren Gott nicht nur, indem wir anerkennen, dass alle Dinge von ihm kommen. Wir ehren ihn auch, indem wir anerkennen, dass alle Dinge durch Gottes Kraft bestehen. Gott hat nicht nur die Welt erschaffen und sich dann zurückgelehnt. Er hält sie auch am Laufen. Wir müssen nur mal kurz darüber nachdenken, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Wenn unsere Erde etwas weiter von der Sonne entfernt wäre, dann wäre sie zu kalt für uns. Wenn sie etwas näher wäre, dann wäre sie uns zu warm. Also zu kalt und zu warm ist jetzt harmlos ausgedrückt. Würde sie sich auch nur um einen Grad neigen, würde das Leben auf der Erde ausgerottet und würde sie sich auch nur ein ganz kleines bisschen schneller drehen, dann müssten wir uns wohl ständig übergeben. Und trotzdem dreht sich die Erde weiterhin genau dort, wo sie sein soll und wie sie es tun muss. Und wenn bei uns auf der Erde scheinbar alles schief geht, dann können wir uns doch daran erinnern, dass Gott da ist. Jesus erinnerte schon vor etwa 2000 Jahren diejenigen, die ihm nachfolgten, an diese Wahrheit. Als er in Matthäus 10, Vers 29 bis 31 sagte, kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Gott ist da. Er hat uns und die Welt erschaffen und er sorgt auch heute noch für uns. Aber manche Menschen versuchen, Gott die Ehre zu nehmen, indem sie auf die Schmerzen und Probleme in einer gebrochenen Welt zeigen und dann sagen, wenn Gott so groß ist, wie kommt es dann, dass es so viel Leid in dieser Welt gibt? Wie kommt es, dass es so viele hungernde Kinder gibt? Wie kommt es, dass Menschen an Krebs sterben? Wie kommt es, dass Ehen in die Brüche gehen? Das sind berechtigte Fragen, das sind gute Fragen und wichtige Fragen. Und ich werde da heute nicht ausführlich drauf eingehen können. Aber einen Punkt dazu. Wenn wir ehrlich sind, dann hat das alles oft viel weniger mit Gott zu tun, als mit uns Menschen und unseren Entscheidungen. Denken wir mal kurz darüber nach. Unsere Erde kann problemlos genügend Nahrung erzeugen, um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dieser Erde zu ernähren. Aber während die einen hungern, schmeißen die anderen ihre Reste weg. Wir haben kein Versorgungsproblem. Wir haben ein Verteilungsproblem. Und das ist hausgemacht. Und meint ihr nicht auch, dass wir mittlerweile eine Chance gegen Krebs hätten, wenn wir nicht Milliarden von Euro in Verteidigung und Waffenentwicklung stecken würden? Wie sähe es wohl aus, wenn all unsere Wissenschaftler darüber nachdenken könnten, wie man das menschliche Leben besser machen kann, anstatt es zu vernichten? Nur als ein Beispiel. Und Gottes Plan war auch nie, dass Ehen geschieden werden. Sein Plan war es, dass Ehen halten. Und wenn sie es nicht tun, liegt das dann wirklich an Gott? Oder nicht viel eher am sündigen Verhalten von uns Menschen, dass wir zwischenmenschliche Konflikte erzeugen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören? Gott will das Beste für die ganze Welt. Und trotzdem hat er uns nicht unseren freien Willen genommen. Und leider nutzen wir Menschen unseren freien Willen viel zu oft für Böses und für Gutes. Und nicht für Gutes. Wie gesagt, ich kann da jetzt nicht ausführlich drauf eingehen. Aber so die Richtung stimmt in vielen Fällen schon. Letztlich stimmt nämlich doch das, was Gott schon in 1. Mose 8, Vers 21 über uns Menschen gesagt hat. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und wenn man sich die Menschheit so ansieht, merkt man, leider hatte er recht. Aber wie würde unsere Welt wohl ohne die Hilfe Gottes aussehen? Ich jedenfalls bin mir sicher, wenn Gott nicht gewesen wäre, dann hätten wir Menschen unsere Welt schon mehr als nur einmal völlig vernichtet. Und daher können wir Gott ehren, indem wir anerkennen, dass alles nicht nur durch ihn geschaffen wurde, sondern auch durch ihn am Laufen gehalten wird und funktioniert. Ich komme nochmal zurück zu Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Alle Dinge sind zu ihm. Klingt voll logisch, ne? Also nein, das klingt eigentlich erstmal ziemlich komisch. Was Paulus damit meinte, lässt sich leichter verstehen, wenn wir es nicht mit zu ihm übersetzen, sondern mit für ihn. Wir ehren Gott, indem wir anerkennen, dass alles für ihn besteht. Auch wir. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament, dass Christen etwas Neues sind, so wie eine neue Schöpfung. Paulus schreibt daher in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Christen sind eine neue Kreatur. Sie haben ein neues Leben. Und mit diesem neuen Leben kommt auch gleichzeitig die Verantwortung eines neuen Verhaltens. Denn wenn unser Leben Christus, seine Lehre und seinen Charakter widerspiegelt, dann ehrt das Gott. Wir ehren Gott durch unser Leben. Nur leider trifft der Umkehrschluss auch zu. Wenn jemand von sich sagt, er wäre ein Christ, aber führt ein Leben, das dem widerspricht, was Jesus gelehrt hat, dann ehrt das Gott nicht. Dann entehrt das Gott. Und daher überrascht es nicht, dass wir alle sicherlich schon mal irgendwann die Aussage gehört haben. Und die nennen sich Christen? Habt ihr sicher schon mal gehört, ne? In Römer 11, Vers 36 wird uns berichtet, dass alles zur Ehre Gottes geschaffen wurde und zur Ehre Gottes dienen soll. Und Paulus erklärt das auch in 1. Korinther 10, Vers 31, indem er schreibt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Ich weiß, er geht da auf ein bestimmtes Thema ein, aber die Aussage stimmt trotzdem allgemein. Was auch immer du tust, tu es zur Ehre Gottes. Johann Sebastian schrieb seine Musik, Johann Sebastian Bach, Nachnamen tun wir noch dazu. Johann Sebastian Bach schrieb seine Musik, um Gott zu ehren. Und das hat er recht gut hinbekommen. Aber was bedeutet das für uns? Die meisten von uns werden wohl niemals komponieren wie Bach. Wir werden wahrscheinlich auch nicht wie Martin Luther zur Ehre Gottes die gefallene Kirche reformieren, auch wenn das dran wäre. Aber bedeutet das, dass wir das, was wir tun, nicht zur Ehre Gottes tun können? Der Typograf und Kalligraf Robert Koch, der seinerzeit zur Erneuerung der deutschen Schreibschrift beigetragen hatte, er sagte einmal: Wäre ich ein Maler, so müsste ich die Geschichten der Bibel im Bilde darstellen. Wäre ich ein Dichter, so müsste ich davon singen und sagen. Nun bin ich ein Schreiber, so muss ich es schreiben. Und alles Malen, Singen oder Schreiben muss zur Ehre Gottes sein. So wird's recht. Und dann ist's einerlei, was man tut. Es ist egal, was ihr tut, solange es zur Ehre Gottes getan wird. Zu einem anderen Zeitpunkt sagte er: Wir sind Schriftzeichner, Stempelschneider, Holzschneider, Schriftgießer, Setzer, Drucker und Buchbinder aus Überzeugung und aus Leidenschaft. Nicht etwa, weil unsere Begabung zu dürftig wäre für andere, höhere Dinge, sondern weil für uns die höchsten Dinge in engster Beziehung dazu stehen. Petrus schrieb passend dazu in 1. Petrus 4, Vers 10 und 11: Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, was auch immer du hast, Gott hat es dir gegeben. Und was auch immer du kannst, du hast es von Gott. Und er möchte, dass du das tust, was du kannst, mit aller Kraft und mit all der Energie, die er gibt. Wenn du also lehrst oder verkaufst oder beschützt oder heilst oder reparierst oder erziehst, dann mach das alles so, dass du am Ende des Tages kein Problem damit hast, deinen Tag mit Soli Deo Gloria zu unterschreiben. Allein Gott sei die Ehre. Wenn du also morgen auf die Arbeit gehst, dann tu das nicht nur mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Geh auf die Arbeit mit dem Gedanken, dass du deine von Gott erhaltenen Gaben einsetzt und damit ihm Ehre bereitest. Wenn du in die Schule gehst, dann lerne nicht für die Lehrer. Lerne Gott zuliebe. Und wenn du dich mit deinen Kindern rumschlagen musst, dann mach das nicht aus lauter Pflichtgefühl heraus, sondern in dem Wissen, dass Gott sie dir anvertraut hat und du ihn ehrst, indem du sie in seinem Sinne erziehst. Wenn du ein Christ bist, dann hat Gott gewisse Erwartungen an dich. Erwartungen, die damit einhergehen, dass du Christ bist. Er erwartet, dass es seiner Ehre dient, wenn andere Leute dein Leben sehen. Er erwartet, dass es ihm Ehre bereitet, wenn Menschen über deine Einstellung und über deine Worte nachdenken. Und er erwartet, dass es ihn ehrt, wenn Menschen sehen, wie du trotz aller Umstände auf ihn vertraust. Denn ehren können wir Gott, indem wir anerkennen, dass alles durch ihn geschaffen wurde. Indem wir anerkennen, dass alles durch ihn besteht und indem wir ihm durch unser Leben Ehre erweisen. Und damit haben wir mit dem fünften Sola die vier Solas abgeschlossen. Wir haben gesehen, was Luther und den anderen Reformatoren wichtig war, warum die Reformation nötig war und was die Reformation verursacht hat. Es ging ihnen um Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Soli Deo Gloria. Es geht darum, dass du alleine aus Glauben gerettet werden kannst, nicht durch gute Werke. Es geht darum, dass die Bibel die oberste Autorität in deinem Leben sein soll, nicht irgendwelche Menschen. Es geht darum, dass du nur durch Christus gerettet werden kannst, nicht durch irgendwas anderes. Und es geht darum, dass du alleine aus Gottes Gnade gerettet wirst, nicht wegen irgendwelcher Verdienste. Und es geht darum, dass Gott allein die Ehre gebührt. Denn am Ende des Tages und am Ende deiner Tage sollst du genau wie Petrus in der Lage sein zu sagen, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich würde gerne beten und wer will, darf gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns erschaffen hast, dass du uns die Welt so wunderbar gemacht hast, dass wir so eine schöne Zeit hier auf der Erde haben können und dass wir gleichzeitig wissen dürfen, du hast noch etwas viel, viel Schöneres für uns vorbereitet. Und das Ziel, auf das wir zusteuern, ist noch einmal besser als das, was wir hier sehen. Ich danke dir dafür, dass du uns mit wunderbaren Gaben befähigt hast. Ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen von uns eine Gabenkombination gegeben hast, die einmalig ist. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest, jeden an seinem Platz. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das zu deiner Ehre auch zu machen. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und dass du uns beschützt, ganz egal, was auch auf uns zukommen mag. Du bist bei uns und wir können uns auf dich verlassen. Und ich bitte dich darum, dass wir deine Nähe Tag für Tag spüren können. Dir allein sei die Ehre. Amen.